60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute verabredet in der Berliner Gemäldegalerie zu einem Projekt oder einer Ausstellung. Und zwar geht es um gerettete Bilder. Und ich spreche mit Dr. Katja Kleinert, der stellvertretenden Direktorin, und Franziska May, wissenschaftlichen Mitarbeiterin für Provenienzforschung. Eines dieser fantastischen Bilder ist von einem Maler, Franz Hals, und es zeigt eine fantastische Picknickszene. Das ist ein wahnsinnig tolles Bild. Liebe Frau Kleinert, was sehen wir darauf?
Es ist ein Bild, was ganz beliebt war in den nördlichen Niederlanden des 17. Jahrhunderts. Es zeigt eine Park- oder gartenähnliche Landschaft mit einer Gruppe von jungen, eleganten, feiernden Menschen, die sich amüsieren in diesem Park. Es gibt ein Bankett, wo gegessen und getafelt wird, musiziert, getanzt. Also man amüsiert sich und feiert. Es gibt so eine ganz aufwendige Draperie zwischen Bäumen. Die Atmosphäre ist locker und ausgelassen, vielleicht sogar ein bisschen zu locker und ausgelassen. Pärchen, die amorös verschlungen da sitzen. Es ist eigentlich ein bisschen zu viel schon des Guten. Also es hat auch so einen moralischen Unterton. Und das ist eine typische sogenannte fröhliche Gesellschaft, eben aus der Zeit ungefähr in den 1620er Jahren. Das war ganz en vogue, wo junge Leute in eben solchen Szenen dargestellt wurden und auch dieses zu viel der guten Laune, des Feierns, des ausgelassenen Amüsement sozusagen da kritisch mit hinterfragt wurde. Und das ist ein Bild, das an Franz Hals zugeschrieben wurde, das unglaublich schön und locker gemalt ist, ganz fast impressionistische Züge trägt in der Pinselführung und was ganz Ungewöhnliches ist.
Dieses Bild ist eins von über 400 Bildern, wo Sie schreiben, und ich habe Ihre Mitteilung dazu gelesen, dass es ein verlorenes Kunstwerk ist, was jetzt wieder sichtbar ist. Warum sind die Bilder verloren gegangen? Wo und wann sind sie verloren gegangen?
Ja, es ist ein großes Konvolut, das die Gemäldegalerie im Zweiten Weltkrieg verloren hat. Ein Konvolut von 434 Bildern insgesamt. Und dieses von Franz Hals ist eben eines aus dieser ganz langen Liste und durchaus nicht das größte. Das ist eine längere Geschichte. Die Gemäldegalerie hat sich ja vor dem Zweiten Weltkrieg auf der Museumsinsel befunden. Die Bestände waren im Kaiser-Friedrich-Museum untergebracht, also dem heutigen Bode-Museum, und waren da zu Hause. Es ist dann mit Beginn des Zweiten Weltkriegs 39 hat sich die Frage gestellt, was man mit den Sammlungen macht, wie man dieses empfindliche und ganz außergewöhnliche Kulturgut schützen kann. Und dann hat man sich zunächst entschieden, die Sammlung nicht auszulagern, sondern in die Museumskeller zu bringen, in die eigenen Keller, aber vor allen Dingen auch in die Keller vom Pergamonmuseum, das neu gebaut war, das robust gebaut war, wo man erstmal davon ausgegangen ist, dass die auch sicher gelagert werden können, die Gemälde. Und dann ist der Krieg fortgeschritten und mit den zunehmenden Luftangriffen hat man dann ab 1941 aber realisiert, dass doch eine Auslagerung dringend notwendig wird und überlegt, wo man die Bilder unterbringen kann. Und in der Zeit sind da mehrere Flakbunker im Bau begriffen gewesen, eben genau um Gegenstände, Kulturgut zu sichern. Und die werden dann zum ersten Mal als Bergungsort für die Museen erörtert, in die Überlegungen mit einbezogen. Und man entscheidet sich dann Mitte des Jahres 1941, um tatsächlich das Kulturgut der Museen dahin auszulagern. Der Gemäldegalerie wird der Flakbunker im Friedrichshain zugeordnet.
Ich glaube, wir müssen ganz kurz, wenn ich Sie unterbrechen darf, noch sagen, was ist ein Flakbunker? Ich glaube, die wenigsten jüngeren Menschen haben sowas vor Augen. Die meisten sind abgerissen. In Hamburg gibt's noch einen, der steht.
Ja, die Flakbunker waren Luftschutzbunker gegen Luftangriffe. Das waren unglaublich massive Gebäude aus Stahlbeton, deren Wände und Decken zwischen 3,50 Meter und 5 Metern dick waren, mit winzig kleinen Fenstern, um Luftangriffen zu trotzen sozusagen. Es gab auch Gefechtstürme, Flaktürme, von wo aus dann verteidigt werden konnte. Die waren ausgestattet mit einer eigenen Brunnenversorgung, mit Notstromaggregaten und dergleichen mehr. Also die waren dafür gemacht, dass man tatsächlich Gegenstände lagern kann, sicher lagern kann und alles trotzdem gut versorgt ist. Den Museen ist tatsächlich auch eine Klimaanlage zugesagt worden in den Flakbunkern. Das hat dann letztlich nie, wurde nie wirklich umgesetzt. Aber die sind so eingerichtet gewesen, dass da die Museen ihre Werke auch sicher unterbringen konnten. Also es gab auch eine Telefonleitung zu den Häusern auf der Museumsinsel. Also das war wirklich geplant und gut überlegt, ausgerüstet für genau diese Maßnahmen.
Darf ich kurz was ergänzen? Also Flak kommt natürlich von Flugabwehr, also die dienten in erster Linie der Flugabwehr und sie waren auch für die zivile Bevölkerung vorgesehen, die Bunkeranlagen.
Das heißt, die Bilder sind dann in diesen Flakbunker gekommen und aber trotzdem verschwunden.
Ja, ironischerweise. Die Bilder, die wichtigsten Bilder, die kostbarsten Bilder der Sammlung, also nicht alle, ein Teil ist auch im Museumskeller verblieben, im Museum selber. Die wichtigsten Bilder sind in den Flakbunker gebracht worden und auch nicht alle auf einmal, wie wir jetzt mit Recherchen auch mitbekommen haben. Es sind immer mal noch welche nachgezogen worden, später erst in den Flakbunker gebracht worden und dort untergebracht worden. Und in dem Flakbunker in Friedrichshain beispielsweise gab es 9 Sammlungen der Museen, die ihre Kunstwerke da hatten. Das war nicht nur die Gemäldegalerie, aber eben auch die Gemäldegalerie, die da einen sehr großen Teil ihrer Sammlung, nämlich den wertvollsten Teil, untergebracht hat. Die sind zum Teil verpackt gewesen in Transportkisten, zum Teil waren sie auch nicht verpackt. Es gab eine Restaurierungswerkstatt da, man hat da ab und zu nach dem Zustand der Gemälde geguckt, man konnte da die Kisten öffnen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Da sind die Verzeichnisse und die Listen, die wir jetzt noch haben, auch angefertigt worden und eben der Überblick zur Sammlung irgendwie erarbeitet worden und nachvollzogen worden. Und das hat auch bis 45 war das gut soweit, bis fast zum Ende vom Krieg. Und dann hat sich aber die Situation doch so zugespitzt, dass klar war, dass auch das wahrscheinlich nicht mehr ausreicht und man sich überlegen musste, ob man die Bilder auslagert aus Berlin raus. Die Museumsleitung, die Direktoren waren da dagegen, weil natürlich das Auslagern, der Transport ein zusätzliches Risiko geborgen hat. Also man weiß natürlich nicht, was auf dem Weg passiert. Die Frage war auch, wohin lagert man aus? Sie sind letztlich in Salzbergwerke in Kaiseroder-Merkers ausgelagert worden. Und diese Salzbergwerke sind natürlich nicht ideal für Gemälde. Das Klima ist nicht gut, die ganzen Bedingungen, die Luft, was in der Luft ist an Salzgehalt und so weiter, das ist nicht das, wo man eigentlich Gemälde unterbringen möchte. Aber das war dann das kleinere Übel. Die Direktoren haben sich erst dagegen ausgesprochen und das abgelehnt. Und dann gab es aber Befehl von Hitler selber, der umgehend zur Evakuierung aufgerufen hat und das auch durchgesetzt hat. Und dann sind März, April 1945 ungefähr 1200 Bilder aus dem Flakbunker ausgelagert worden und in die Salzbergwerke gebracht worden. Und da sind sie dann nach ganz paar Tagen nur von den Amerikanern entdeckt worden und wiederum mitgenommen worden, beschlagnahmt worden. Und das ist die eine Geschichte. Man hat nicht alle Gemälde, die im Flakbunker waren, ausgelagert, nicht alle Gemälde auslagern können. Dafür war die Zeit zu kurz und auch einige der Formate einfach zu groß von Gemälden, die zurückgeblieben sind. Also besonders die großen Formate, also beispielsweise von Rubens, sind 10 Bilder in sehr großen Formaten gewesen. Und das sind Bilder, die Größen hatten von 1,79 Meter mal 4,79 Meter. Das muss man erstmal vom Fleck kriegen. Die sind schwer zu transportieren gewesen und die sind natürlich auch schwierig in die Förderkörbe, in den Salzbergwerkstollen zu händeln gewesen oder unmöglich zu händeln gewesen. Und die hat man zurückgelassen und die sind im Flakbunker erstmal verblieben. Der Bunker ist dann Anfang Mai übernommen worden, der Flakbunker Friedrichshain von der Roten Armee. Und es sind dann alle nach Hause geschickt worden. Also man hatte bis dahin Museumswachen, Aufsichten, die immer noch auch nach den Kulturgütern geguckt haben, sind alle rausgeschickt worden sozusagen. Und dann hatte man niemanden mehr, der Zeugenschaft geben kann von dem, was tatsächlich im Bunker passiert ist. Es sind Kuratoren und Museumsleute immer noch mal vorbeigegangen und haben versucht nachzuvollziehen, was tatsächlich da vor sich geht. Die sind aber nicht reingelassen worden oder nur ganz bedingt, so dass man da auch keinen Blick wirklich hinter die Kulissen werfen konnte. Und es, was man weiß, es ist dann innerhalb weniger Tage gab es 2 Explosionen im Bunker. Und anschließend 2 große fatale Brände, deren Ursache bis heute ungeklärt ist, die aber verheerend waren und wo wir von ausgehen, dass damit alle Werke, die noch im Bunker zurückgeblieben sind, eben vom Feuer zerstört worden sind. Das sind eben Gemälde und leider keine Porzellanobjekte oder Steinobjekte, Skulpturen oder so, die dem Feuer hätten trotzen können.
Meine nächste Frage geht dann an die Provenienzforscherin, Frau May. Warum gibt es dann Abbildungen von diesen Meisterwerken?
Man hat schon sehr früh begonnen, die Sammlung systematisch aufzunehmen. Also zu Dokumentationszwecken hat man solche Aufnahmen angefertigt. Das konnte aber auch auf Anfrage passieren, zum Beispiel für Publikationen. Hat es ja früher auch schon gegeben, oder auch so zum Vertrieb von fotografischen Reproduktionen für Postkarten, alle solche Arten, aber natürlich auch für Anfragen von Händlern, von Sammlern, für Privatpersonen. In dem Fall ist es aber so, dass der Museumsfotograf Gustav Schwarz, wir wissen also genau, wer diese Aufnahmen angefertigt hat, der hatte ein Atelier, das hat sich im Kaiser-Friedrich-Museum befunden auf der Museumsinsel. Und er war eben dafür zuständig, er und seine Mitarbeiter, diese Aufnahmen zu Dokumentationszwecken anzufertigen. Und das Gute ist, glücklicherweise haben sich nicht nur diese Negative erhalten, sondern es hat sich auch das sogenannte Fotonegativverzeichnis erhalten. Also das sind mehrere Bände und die sind überliefert und darin ist genau dokumentiert, welches Gemälde zu welchem Zeitpunkt in welchem Format aufgenommen wurde. Und das liefert uns natürlich dann nochmal ganz genau Informationen, wie der Prozess stattgefunden hat, aber wann Aufnahmen angefertigt worden ist. Und so können wir eben sehen, dass dieser systematische Aufnahmeprozess spätestens 1925 begonnen hat und ist dann sukzessive fortgeführt worden und das auch wirklich bis 1944. Also das letzte Werk, was vor Kriegsende erworben wurde, war eine Erwerbung 1944 und die ist unmittelbar dann noch mit aufgenommen worden und von diesem Werk haben wir auch noch ein Glasnegativ. Und durch diesen systematischen Prozess ist es halt wirklich so, dass wir fast von allen Werken, die seit Gründung der Gemäldegalerie bis 1944 erworben worden sind, ein Glasnegativ haben. Mindestens eins. Das ist immens.
Das Gute ist, diese Negative kann man sich jetzt in einer fantastischen Online-Galerie anschauen. Sie haben, ich will es schon mal verraten, diese Glasnegative digitalisiert. Technisch stelle ich mir das gar nicht mal so schwer vor. Wie war das? Was haben Sie gemacht?
Wir hatten jemanden, der das für uns übernommen hat und die sind nicht, also man muss dazu sagen, man denkt vielleicht, dass sowas gescannt wird, aber sie sind nicht gescannt worden, sie sind tatsächlich fotografiert worden mit einem aufwendigeren Verfahren, hochauflösend. Und diese Aufnahmen sind dann im Nachgang nochmal bearbeitet worden. Das war auch etwas aufwendiger. Die mussten aufbereitet werden für den Upload sozusagen, also dass sie eben zur Verfügung gestellt werden konnten.
Sehen Sie, ich hätte gedacht, das wäre ein schnöder Scan gewesen. Jetzt haben Sie diese Bilder digitalisiert. Warum?
Da gibt's viele Gründe dafür, weil diese Bilder sind, das muss man vielleicht vorweg sagen, warum wir das gemacht haben und warum das überhaupt so lohnenswert ist. Also diese Glasnegative sind in einer unglaublich guten Qualität angefertigt worden. Die haben eine wahnsinnig hohe Auflösung. Und das überrascht vielleicht für Aufnahmen, die so früh entstanden sind. Und das bringt einen enormen Mehrwert. Das bringt für die Forschung einen großen Mehrwert, für die Forschung, die sich mit den Werken an sich beschäftigt. Es bringt für die Provenienzforschung einen großen Mehrwert, für die Restaurierungsforschung. Und wir von der Gemäldegalerie wollten natürlich auch diesen Online-Bestand vervollständigen. Also da gab es ja eben diese große Lücke und jetzt konnte die geschlossen werden mit diesen Digitalisaten der Verlustwerke.
Wenn ich da noch was ergänzen darf. Es ist 1995 ein Katalog zu den Verlusten erschienen. Da sind Fotos drin, aber das sind briefmarkengroße Fotos, Schwarz-Weiß-Abbildungen. Das war bisher das Bildmaterial, mit dem alle arbeiten mussten. Und das sind ja Bilder der ganz, ganz großen Maler der europäischen Kunstgeschichte, die da unter anderem zerstört wurden. Also eben Caravaggio und Rubens, Van Dyck, Botticelli, Goya, wirklich einmal durch die Bank weg. Und jetzt ist es eben in der Qualität nachvollziehbar und einsehbar, sodass auch wirklich damit gearbeitet werden kann. Also man kann die im Originalgröße wieder abziehen und man sieht das Krakelé, man sieht lauter wirklich ganz, ganz feinteilige Oberflächenerscheinungen bei den Bildern. Das ist fantastisch.
Ja, dadurch, dass die so gut sind, also so in so einer hohen Auflösung schon vorgelegen haben, in so einer guten Qualität, das ermöglicht es jetzt da eben ganz detailliert rein zu zoomen. Und das ist das Entscheidende. Also man kann wirklich, wie Katja Kleinert schon gesagt hat, man kann teilweise das Krakelé erkennen, also diese Risse und die Sprünge in den Malschichten. Man kann frühere Zustände ablesen. Man kann teilweise die Struktur der Bildträger, also der Leinwand oder der Holztafeln erkennen. Man kann bei Großformaten die Nähte der Leinwandbahnen sehen. Und das sind alles Informationen, die diese Digitalisate liefern in einer wirklich guten Qualität, die natürlich auch dazu beitragen, dass man die Werke nochmal neu betrachten kann, dass man sie neu erforschen kann. Man könnte bei so einem Werk in Originalgröße, also bei einer Reproduktion in Originalgröße, die Breite der Leinwandbahn ausmessen. Und das ist sowohl für die Restaurierungsforschung als auch für die kunsthistorische Forschung wahnsinnig interessant. Und man kann Alterungen ablesen, man kann frühere Zustände, all diese, also sozusagen natürliche Alterungsprozesse und Spuren an Bildern, die anderweitig entstanden sind, jetzt einfach erkennen. Also das geht bei diesen hochauflösenden Aufnahmen wahnsinnig gut und weil man eben so detailliert reinzoomen kann.
Da frage ich mich als erstaunter Laie, was das bringt, wenn doch die Bilder weg sind.
Okay, darf ich nochmal? Also jetzt nochmal zurück zu dem Bild, das wir ganz zu Anfang hatten, diese fröhliche Picknickgesellschaft des 17. Jahrhunderts. Das Bild ist 1912 hier in die Sammlung gekommen, geschenkt worden an Dirk Hals. Danach ging der Streit los, wer hat das Bild gemalt? Kann es nicht doch Willem Buitenweg sein? Anderer Maler aus Haarlem in der Zeit, ganz berühmt. Dann wurde der Vorschlag gemacht, vielleicht Franz Hals. Das hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Und dann ist das Bild vernichtet worden. Heute ist es super interessant wieder genau dieses Stück, weil wir doch davon ausgehen in der Forschung, dass das eines der ganz, ganz frühen Franz-Hals-Werke ist. Wir haben von Franz Hals, einem der ganz großen Maler des 17. Jahrhunderts, neben Rembrandt und Vermeer, keine Frühwerke. Da gibt's eine ganz große Lücke. Das ist wie ein schwarzes Loch. Niemand weiß, was er ganz zu Anfang gemalt und gemacht hat. Und das würde sich wunderbar da reinpassen. Und wenn wir das jetzt noch hätten, dieses Bild, wäre das großartig, weil man dann nämlich wirklich Kunstgeschichte schreiben könnte. Wenn man das definitiv jetzt untersuchen könnte und da nochmal zu arbeiten könnte, um wirklich zu sagen, das ist Franz Hals, dann hätte man, und wenn man es dann noch im Original hätte, könnte man es sogar noch ausstellen, dann hätte man den frühesten Franz Hals auf der ganzen Welt, hatte man hier vielleicht in Berlin. Und den hat man jetzt nicht mehr, leider, aber man kann es jetzt eben nochmal ganz anders angucken und nochmal ganz anders beurteilen, als es bisher der Fall war. Und wir hatten vor 2 Jahren eine große Franz-Hals-Ausstellung, da war das Projekt leider noch nicht so weit, aber genau da ist dieses Bild auch wieder thematisiert worden und jetzt schließt sich da ein Stück weit jedenfalls eine kunsthistorische Lücke wieder.
Da würde ich gern auch noch was ergänzen. Wenn Sie fragen eben, was bringt das? Die Werke sind ja nicht mehr da. Es bringt aber vor allen Dingen auch etwas für den Vergleich mit noch vorhandenen Werken. Also sei es Zustände, Alterungsspuren, aber auch kleinste Details. Und so kann man vielleicht Werke, die noch da sind, auch anders einordnen. Und man kann da wirklich auch innerhalb des Oeuvres eines Künstlers Vergleiche ziehen. Das ist natürlich auch in der kunsthistorischen Forschung wichtig, wenn Werkverzeichnisse erstellt werden. Da spielen diese Werke ja auch trotzdem nach wie vor eine Rolle. Und vielleicht kurz zum Thema auch Provenienzforschung, warum es für die Provenienzforschung eben wichtig ist. Da spielt der Abgleich oder ja die Frage nach der Identifikation eine ganz große Rolle. Von diesen Werken, vor allen Dingen eben auch aus dem 17. Jahrhundert, niederländische Malerei, spanische Malerei aus dem 17. Jahrhundert, gibt es enorm viele und teilweise extrem exakte Kopien. Die sind zeitgenössisch, also die sind vielleicht unmittelbar nach dem Werk selber entstanden. Und diese Kopien waren nicht selten, das kam sehr häufig vor. Und solche Kopien tauchen eben auch immer wieder im Kunsthandel zum Beispiel auf, aber sind auch in Privatbesitz. Und Privatpersonen, Kunsthandel wendet sich dann an die Gemäldegalerie und fragt natürlich nach, könnte das vielleicht nicht doch eines dieser verlorenen Werke sein? Und um da zu einem aussagekräftigen Vergleich zu kommen, bringt es manchmal wirklich nur was, wenn man eine Aufnahme der Kopie und eine historische Aufnahme in guter Qualität digital übereinander legt. Und dann erkennt man manchmal erst die Unterschiede. So nah sind die Kopien dran. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich enorm wichtig, weil jetzt kann jeder das machen, jeder hat Zugriff auf diese Digitalisate und kann natürlich so einen Vergleich ins Detail, also wirklich en Detail, auch selber vornehmen.
Darf ich dazu noch was ergänzen? Gleich ein bisschen ernüchtern. Was jetzt online ausgespielt wird, ist nicht die höchst aufgelöste Version, die wir auch natürlich zugänglich haben. Das geht aufgrund der Technik der Datenbank nicht. Das ist sehr gut. Aber wenn jemand tatsächlich eine ganz hoch aufgelöste Aufnahme haben möchte, dann muss er uns anschreiben und dann kriegt er die auch. Aber nur um jetzt Missverständnissen vorzubeugen, Sie können das nicht einfach runterladen und dann die beste aller besten Auflösungen haben. Dafür sind die Datenmengen einfach zu groß. Das können wir nicht in der Datenbank so einstellen.
Naja, für so einen ersten Abgleich mit dem Ölschinken über dem Sofa von Oma wird's reichen.
Definitiv.
Nein, Spaß beiseite. Was mich interessieren würde, warum ist das erst jetzt digitalisiert worden? Die Glasplatten lagen mehrere Jahrzehnte bei Ihnen im Haus. Hat das was mit der Technik zu tun, dass die jetzt so gut geworden ist?
Auch. Also es gab, das ist, muss ich sagen, noch vor meiner Zeit hier im Haus auch schon Unternehmungen, diese Glasnegative zu digitalisieren. Da ist schon mal ein Anfang gemacht worden, dann ist es wieder gestoppt worden.
Darf ich das auch nochmal ergänzen? Ja, wir haben 2018 hatten wir den ersten Versuch sozusagen schon die Negative angefangen zu digitalisieren und in dem Fall tatsächlich zu scannen. Und das ist aber kompliziert gewesen mit dem Programm und das war alles noch nicht so ausgereift, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Und dann ist jemand krank geworden, der das Projekt nicht weitermachen konnte. Dann kam Corona und damit ist die Zeit verstrichen. Und damals war die Idee tatsächlich, alle Glasnegative zu machen. Das wäre wünschenswert für heute nach wie vor. Und wir haben jetzt einfach ein bisschen realistischer das angepackt und gesagt, wir fangen mit der ganz großen Lücke an, sozusagen mit den Bildern, die wir auch jetzt nicht mehr fotografieren können und jetzt nicht mehr noch anderweitig dokumentieren können. Und das war jetzt der nächste Aufschlag und deswegen ist es genau diese Gruppe geworden.
Ich habe bei der Vorbereitung gelesen, dass es Spekulationen gibt, dass nicht alle Bilder verbrannt sind im Flak-Bunker. Und ist das auch ein Teil der Provenienzforschung, dort noch sozusagen dran zu bleiben, oder ist das Kapitel eigentlich abgeschlossen?
Also zum Teil sind es ja tatsächlich keine Spekulationen. Es ist bekannt, dass, soweit ich das jetzt im Kopf habe, drei Bilder nach 1945 wieder aufgetaucht sind. Das sind eher kleinformatige Werke gewesen. Ich als Provenienzforscherin beschäftige mich natürlich in erster Linie mit den Werken, die hier sind, die hier im Haus sind, also die noch vorhanden sind, und mit den Werken, die ab 1933 angekauft oder in irgendeiner Art und Weise erworben worden sind. Von daher forsche ich jetzt nicht zu diesen Verlustwerken oder forsche den Verlustwerken hinterher. Aber natürlich ist es immer eine, ist sozusagen, sind Kulturgutverluste im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg immer ein großer Forschungsbereich der Provenienzforschung im Allgemeinen. Und das Provenienzforschung beinhaltet ja immer sozusagen, oder anders gesagt, Provenienzforschung ist ja nicht zeitlich begrenzt, sondern jegliche Art von Forschung zu einem Kunstwerk, wo es herkommt, durch welche Hände es gegangen ist, jegliche Art von Eigentumsübertragung, auch weit vor 1933 ist ja Provenienzforschung, also ist Herkunftsforschung zu einem Kunstwerk. Und das wäre natürlich wahnsinnig interessant, sich damit näher zu beschäftigen, aber wir müssen uns da gerade auf die Werke fokussieren, die hier im Haus sind, beziehungsweise als Dauerleihgaben vielleicht auswärts sind, aber der Bestand, der da ist. Aber nichtsdestotrotz, es ist interessant, es kommen immer wieder Anfragen dazu rein und dann beschäftigen wir uns eher vereinzelt mit diesen Sachen.
Darf ich das nochmal ergänzen? Entschuldigung. Nein, es wird nicht explizit danach geforscht und wir gehen auch davon aus, dass die verbrannt sind. Alles, was ich bis jetzt auf den Tisch bekommen habe, genau solche Anfragen, die Franziska May eben gerade schon erwähnt hat, wo jemand vermutet, dass er ein Bild besitzen könnte, was sich ehemals im Flakbunker befunden hat. Und das kommt immer mal wieder vor. Das ist jetzt gar nicht alle 10 Jahre einmal, sondern durchaus häufiger. Das hat sich immer herausgestellt, dass das andere Bilder sind. Und ich gehe davon aus, dass tatsächlich vielleicht einige vorher schon entwendet worden sind, kleinere Formate den Bunker verlassen haben, aber dass die große Menge an Gemälden tatsächlich verloren gegangen ist.
Und diesen Abgleich können Sie jetzt mit diesen Digitalisaten führen? Habe ich das richtig verstanden vorhin?
Also man kann ja einfach mit Photoshop oder mit verschiedenen Programmen Bilder übereinander legen und das genau abgleichen. Und dann sind das Details, sind das verschiedene Kleinigkeiten, die eben voneinander abweichen und wo man dann nochmal genauer gucken kann. Manchmal ist es auch ganz eindeutig. Dann hat jemand eine Kopie in einem anderen Format. Da muss man nur wissen, welches Bildformat das ist und kann demjenigen sagen, sie könnten auch nachgucken, welches Format das Originalbild hatte. Dann wäre das schon ganz schnell geklärt gewesen. Aber es gibt, gerade bei Rubens zum Beispiel, gibt es Teilkopien, die wirklich unglaublich dicht dran sind am Original und wo man, und die auch in der Qualität einfach so gut sind, dass man weiß, das kommt aus Rubens Werkstatt. Und um das wirklich zu differenzieren, da braucht man dann jetzt solche guten Abbildungen, um das wirklich nebeneinander zu packen oder übereinander zu legen und auszuwerten.
Wie geht's Ihnen eigentlich? Ich als ja kunstbegeisterter Mensch denke dann, oh Gott, hätte Fahrradkette. Aber wenn man diese Bilder sieht, da denkt man doch, was für Meisterwerke. Ging Ihnen das auch so beim Durchschauen der Digitalisate?
Ja, das ist heftig. Also wir hatten mehrere Bilder von Caravaggio und also ganz viele Rubens- und Van Dyck-Bilder. Das ist schmerzhaft, wenn man das sich vor Augen führt, was da verloren gegangen ist. Das ist wirklich heftig. Also die ganzen Berliner Sammlungen, wenn die noch ihren Bestand von vor dem Zweiten Weltkrieg hätten, die sind auch jetzt unglaublich reich. Aber das, was es mal war vor dem Zweiten Weltkrieg, ist nochmal eine ganz andere Dimension gewesen. Und das kann man sich durch solche Digitalisate jetzt versuchen, nochmal zu verdeutlichen. Und dann wird einem schmerzhaft bewusst, was da verloren gegangen ist. Aber das ist wirklich immens, was da mal vorhanden war in Berlin.
Haben denn solche Glasnegative oder die Digitalisate denn jetzt noch Einfluss auf die alltägliche Arbeit in der Galerie? Ich denke vielleicht an Restauration oder ist da der richtige Rahmen um das Bild?
Einfluss vielleicht nicht, aber sie sind natürlich eine extrem wichtige Quelle, weil sie werden herangezogen, um eben zu schauen, wie können Bilder vorher vielleicht ausgesehen haben, ist eine Restaurierung, also liegt ein anderer Zustand vor nach der Erwerbung des Bildes zum heutigen Zustand des Bildes. Man kann aber auch einfach diese Glasnegative nutzen, um einen Vergleich anzustellen, eben innerhalb eines Oeuvres. Also man schaut vielleicht sich die Bilder an, die noch vorhanden sind eines Künstlers und mit den Digitalisaten der Verlustwerke. Und einige dieser Glasnegative, und das ist eben auch ganz interessant, zeigen die Bilder in gerahmtem Zustand. Also normalerweise werden Bilder ausgerahmt, um Aufnahmen zu machen, aber das ist nicht in jedem Fall passiert. Es gibt ja natürlich auch Gemälde, die einen sozusagen inkludierten Rahmen haben, also der zum Werk gehört, der gar nicht abnehmbar ist. Und da liefert so ein Digitalisat natürlich nochmal eine Zusatzinformation über das eigentliche Bild hinaus, nämlich wie war das Werk gerahmt, welcher Rahmen wurde verwendet. Rahmenmode hat sich auch geändert. Da gab es ja auch so quasi Modeerscheinungen, wann, in welcher Zeit, welches Bild wie gerahmt wurde. Und das können wir daran ablesen. Und das Tolle ist, von einigen diesen Großformaten haben sich die Rahmen hier erhalten, weil diese Bilder sind ausgerahmt worden vor der Auslagerung. Und die Rahmen sind erhalten geblieben, die befinden sich noch im Depot, die Werke sind nicht mehr da, aber mitunter können wir das eben anhand diesen Gesamteindruck einfach von so einem gerahmten Werk anhand von so einem Digitalisat noch sehen.
Die Berliner Gemäldegalerie macht die verlorenen Kunstwerke wieder sichtbar. Die fantastischen Bilder von großen Meistern gibt's jetzt in der Online-Galerie. Ich verlinke das in den Shownotes. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.